Ja, moin zusammen und ein herzliches Hallöchen. Willkommen bei Energiezone. Diesmal dreht sich alles um die Frage, wo stehen wir eigentlich heute beim Thema Carbon Removal? Was ist das eigentlich? Ja, während wir in der Energiewirtschaft, und das ist ja bisher hauptsächlich ein energiefokussierter Podcast, ich würde sagen, fast alle hart arbeiten, dass die Energiewende gelingt, die ja hauptsächlich darauf abzielt, dass wir innerhalb der Energiebranche den Einsatz fossiler Brennstoffe reduzieren oder Energie, also erneuerbare Energiequellen fördern, gilt es, so habe ich jetzt verstanden, als gesichert, dass einfach einige CO2-Emissionen als very hard oder unvermeidbar bleiben werden. Und na, da kommt dann Carbon Removal ins Spiel. Carbon Removal bietet die Möglichkeit, diese wirklich die unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren, indem wir sie aus der Atmosphäre entfernen und ja, hoffentlich sicher speichern werden können. Wer nicht so richtig weiß, so wie ich vor dieser Folge, ehrlicherweise, was sich hinter dem Begriff überhaupt verbirgt, klären wir natürlich mit dem absoluten Experten für das Thema, zumindest aus Investorensicht, Benjamin Schulz. Der ist Mitgründer des VCs Carbon Removal Partners aus Zürich und absoluter Branchenkenner, hat uns im Podcast die Ehre erwiesen, um seine Insights zu teilen und alle Möglichkeiten beleuchtet, wie man die schon eher komplexen Herausforderungen, denen sich die heutigen CO2-Removal-Technologien gegenübersehen, vielleicht lösen kann. Schon mega faszinierend. Warum solltet ihr unbedingt reinhören? So rein inhaltlich diskutieren wir halt alle relevanten Einstiegsfragen. Also was ist DAC, DAC, Direct Air Capture. Was ist da die Zukunft von? Wir haben da prominente Beispiele. In Berlin gibt es ein Startup, die heißen Ucaneo. Es gibt Climeworks, ein Schweizer Startup, das sich auf die Technologie zur direkten Luftabscheidung spezialisiert hat. Kürzlich eine Eigenkapitalrunde in Höhe von irgendwie 600 Millionen Schweizer Franken, also 650 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Ist das alles eine verlockende Fantasie oder ein Cleantech-Scam oder mittlerweile schon greifbare Realität? Was gibt's noch für andere Technologien neben Direct Air Capture? Also die gute, alte, bekannte, sollen wir nicht lieber einfach Bäume pflanzen, Technologie im Vergleich dazu. Ja, perfekt für alle diejenigen unter euch, die ein erstes, wirklich erstes Verständnis, so wie ich, vom Carbon Removal erhalten möchten. Und ganz zum Schluss sprechen wir auch nochmal drüber, in welchem Verein kann man sich engagieren, auch unternehmerisch engagieren in Deutschland, wenn man sich für das Thema CO2-Removal einsetzen möchte. So, jetzt noch eine Sache. Am 7. Mai planen wir unser erstes Energiefrühstück. Energiefrühstück in der Energiecluster Stadt Hamburg. Vielleicht seid ihr eh auf dem OMR-Festival oder einfach als UnternehmerInnen in der Nähe von Hamburg unterwegs. Dann ja, könnt ihr unsere Energiezone-Podcast-Gäste live treffen und mit uns die Energiewende im Kontext eures Unternehmens diskutieren. Also wenn das was für euch wäre, schaut vorbei unter. Wir haben extra eine Domain dafür eingerichtet. www.energiefrühstück.de zum ersten richtigen Energiezone-Offline-Event. Alex wird da sein, ich werde da sein. Genau, also nochmal zur Wiederholung. www.energiefrühstück.de, also mit zwei Üs. Genau, und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Benjamin von Carbon Removal Partners.
Benjamin, herzlich willkommen zur Energiezone-Folge. Moment, ich scroll mal hier in der Liste. Nummer 39. Wir machen bald die 40 voll. Und es geht um ein Thema, von dem ich wenig Ahnung habe, aber was mich total interessiert. Wie kriegt man Carbon aus der Luft wieder raus? Inan und ich haben jetzt in verschiedenen Folgen darüber gesprochen, wie sich die Energiewende gestalten lässt, mit welchen Technologien. Haben aber, glaube ich, auch in der letzten Folge eine Studie besprochen. Da wurde auch gezeigt, dass wir eigentlich weiterhin Rekord-CO2-Ausstoßraten haben, von Jahr zu Jahr. Was uns natürlich dann zweifeln lässt, sozusagen an dem 1,5-Grad-Ziel. Und da könnten wir jetzt eben auf die andere Seite schauen und überlegen, wie kriegt man das eigentlich aktiv aus der Luft raus, wenn es uns nicht gelingt, als Menschheit den Ausstoß zu vermeiden. Und dann hat er irgendwie dich aufgetrieben und meinte, der Benjamin ist derjenige, der davon am allermeisten Ahnung hat. So, jetzt stelle ich noch mal kurz vor und erzähle, was Carbon Removal Partners macht.
Ja, Alex, Ilan, erstmal danke für die Einladung und ehrt mich natürlich. Das ist ein Thema, Carbon Removal, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Gibt natürlich noch viele andere, die davon sehr viel Ahnung haben. Und zu
das
mir...
Das wissen die Podcast-Hörer nicht, das sozusagen, das schneide ich gleich nochmal raus. Das ist sozusagen, du bist der einzig alleinige Experte, den es da gibt im Markt.
Danke, danke. Und solange ihr keine anderen zu Carbon Removal einladet, stimmt das ja auch. Und ich komme aus Köln und habe vor einigen Jahren erstmal nach der Uni Unternehmen digital gebootstrapped, kleinere Unternehmen, und habe dann ein Softwareunternehmen mitgegründet, Termine24 hieß es, ist inzwischen umbenannt in Shore. Das bietet Digitalisierung für kleinere Unternehmen, Ärzte, Friseure und so weiter, alle, die Termine annehmen, an. Und dort hatten wir Angel Investment, VC Investment, und ich bin da nach einer Finanzierungsrunde raus und war zu dem Zeitpunkt bis heute immer noch, aber damals sehr von dem Thema Cleantech fasziniert und wollte mit Cleantech etwas machen und bin dann auf eine Seite Cleantechnica gestoßen, habe einen der Editoren, die das eben überhaupt verantworten, zufällig getroffen und bin dann eigentlich nach kurzer Zeit dort eine Art Partner geworden. Also habe ein bisschen in Cleantechnica investiert und habe dann über Cleantechnica diese Cleantech-Szene auch ein bisschen operativ mitbekommen und habe als Job mit Unternehmen, Tech-Unternehmen gearbeitet und denen bei ihrer Finanzierungsstory geholfen. Wie kann man Geld raisen? Wie kann man die Firma weiterbauen? Wie kann man dann vielleicht nochmal Geld raisen? Und vor circa 3 Jahren habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner Max getroffen und hatte mit ihm eine spannende Unterhaltung. Er hat mich gefragt, was ist das Thema, das du, wenn du dir irgendeins aussuchen könntest, am liebsten bearbeiten würdest? Und ich habe spontan Carbon Removal gesagt und er auch. Und wir saßen da in Zürich und Zürich ist für Carbon Removal ein Hub. Das hängt ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von den Carbon Removal Science und Unternehmen zusammen, die jetzt prominent sind. Climeworks ist sehr prominent, die ETH Zürich ist sehr prominent, Swiss Re ist sehr prominent als Käufer. Die sitzen alle in Zürich und insofern hatten wir den Eindruck, wir sind hier am richtigen Ort, nah bei den Informationen. Und ich hatte etwas den Hintergrund zu großen Cleantech-Trends, die sehr jung sind, über meinen Mitwirken bei Cleantechnica und habe da etwas, wie Elektroautos groß geworden sind, wie Batterien groß geworden sind, wie Alternative Proteins groß geworden sind, mitbekommen. Und für mich hat Carbon Removal und eben auch speziell die Unternehmen, die es damals gab, Climeworks, sah einfach sehr danach aus. Ein großes, sehr intuitives Konzept, bei dem alle ganz am Anfang sind und der potenzielle Markt riesig ist, aber vieles ungewiss ist, was sich natürlich für Venture Investing anbietet, denn dort werden große Risiken genommen. In anderen Assetklassen müssen sie dann eben schon vermieden sein. Und ich habe dann mit Max zusammen einen VC gestartet, Carbon Removal Partners, und dieser VC ist thematisch auf das Investment in Unternehmen, die, wir sagen immer, Foundational Technology für einen $1 trillion Carbon Removal Market zur Verfügung stellen. Das heißt, einmal CO2 aus der Atmosphäre entfernen, mit Maschinen, jetzt ganz einfach gesprochen, oder diese Zertifikate dann bis in den Markt bringen, indem man die digital nachverfolgt, digital in ein Zertifikat Package, das dann vielleicht handelbar, beleihbar, finanzierbar, überprüfbar macht. Also sozusagen die gesamte Wertschöpfung von CO2 ist in der Luft, bis es ist permanent gespeichert und es ist für einen Markt zugänglich. Und das machen wir seit ungefähr 2,5 Jahren professionell, haben im Januar 2022 also sozusagen offiziell den Fund gestartet, haben seitdem 16 Investments gemacht in Firmen, die global verteilt sind, heißt in dem Fall, die Hälfte ist in Europa, die Hälfte ist in den USA. Das ist keine Absicht, das hat sich so ergeben und sind weiter aktiv, nach Unternehmen zu suchen, die Technologie bieten und natürlich mit den Unternehmen, in die wir schon investiert haben, zu arbeiten. Und unser Team sind 7 Leute in Zürich. Deshalb bin sozusagen nicht nur ich, sondern da noch mehr Leute und natürlich viel unserer Partner jeden Tag am Thema Carbon Removal dran Und über diese letzten zwei Jahre ist das Thema sehr gewachsen an Leuten, die sich damit befassen, an Volumen, das dort an Carbon Removal Credits erzeugt wird und an Investment, das da reingegangen ist. Es ist aber immer noch ein sehr, sehr nischiges, kleines Thema. Also wenn man sagt, wie viele Leute arbeiten heute professionell in Carbon Removal, vielleicht sind das 3000 Leute.
Global. Also
da gibt's viele, viele Unternehmen, die für sich schon mehr haben. Über die nächsten 10 Jahre wird sich das natürlich vervielfachen. Stand heute eine sozusagen spannende Nische, die deshalb natürlich auch immer die Presse anzieht. Das ist natürlich immer etwas, was die Öffentlichkeit interessiert. Was ist das Nächste? Was ist das Neueste? Und das erleben wir, glaube ich, gerade bei Carbon Removal. Ist natürlich sehr gut. Man kann noch sehr viel darüber berichten. Deshalb freue ich mich auch sehr, heute mit euch darüber zu sprechen.
Und du meinst 3000 Leute global arbeiten im Bereich Carbon Removal oder in Deutschland oder in Zürich? Oder?
Ich würde sagen global. Das ist jetzt einfach aus dem Bauch heraus eine Schätzung. Okay. Das größte Carbon Removal Unternehmen ist Climeworks. Die sitzen in Zürich und sagen wir mal, die haben 500 Mitarbeiter. Das macht einen ganz schönen Anteil vom gesamten Carbon Removal Markt aus, wenn man jetzt überlegt, wie viel Finanzierung ging insgesamt in Carbon Removal, wie viel davon ist Climeworks, wie viel Grants. Und es gibt natürlich Units in Unternehmen, in Corporates, die sich mit dem Thema Carbon Removal befassen. Das ist nur eine Schätzung.
Okay, aber verstehe ich. Aber erzähl mal so ein bisschen mehr zu dem Markt, weil für mich die Sachen, die ich bisher so gelesen habe, irgendwelche Kraftwerke in Island, sozusagen, die mit enormen Energiemengen nur winzige sozusagen CO2-Mengen der Atmosphäre entziehen. Das hat mich immer ein bisschen daran zweifeln lassen, dass da überhaupt was geht. Jetzt habe ich aber gelernt durch unsere Folgen, dass das wahrscheinlich so der einzige Weg sein könnte, der Menschheit noch hilft, wirklich sozusagen die Klimaziele zu erreichen, weil die Einschränkung des Ausstoßes einfach nicht schnell genug funktioniert. Also wenn man jetzt mal so in 2 Minuten mal so einen Überblick schaffen kannst, so was gibt's denn, also wo stehen wir denn da? Gibt's da vielversprechende Technologien, die Multi-Billion- oder Trillion-Dollar-Idea, oder ist das so ein bisschen wie Fusionskraftwerke? Ja, auch so ein Ding, was vielleicht mal in 30 Jahren funktioniert, aber uns bei der Energiewende ganz bestimmt nicht helfen wird. Das fällt mir total schwer, das einzuschätzen. Also steckt da jetzt irgendwas dahinter oder ist das so ein Fusionskraftwerksding sozusagen einfach nur jetzt auf einem anderen Feld deployed?
Ja, also die Vision, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, mit der kann man natürlich viel machen. Und ganz konkret würde ich es etwas mehr mit erneuerbarer Energie vergleichen als jetzt mit Fusionskraft. Und in der erneuerbaren Energie, wenn man jetzt vielleicht mal ins Jahr 1990 oder 2000 zurückgeht, gab es ja viele Technologien, die funktioniert haben. Sie waren eben noch nicht auskaliert, noch nicht ausentwickelt, aber man wusste, die funktionieren prinzipiell mechanisch und man hat eine Idee, wie gut die werden können. In Carbon Removal ist das relativ ähnlich. Es gibt Technologien in Carbon Removal, die funktionieren 100%, und dann gibt's Technologien, die funktionieren, die müssen aber noch weiterentwickelt werden, um einen Energiebedarf zu haben, der dann für die Skalierung ultimativ interessant ist. Und ich mache mal einfach ein Beispiel. Es gibt die Methode Biomasse. Im Englischen sagt man dann oft Short-Lived Biomass, also sozusagen Biomasse, die sonst sich in CO2 auflösen würde, zu pyrolysieren und diese Biokohle, die dann entsteht, nicht zu verbrennen, sondern einzubringen in einen Kreislauf und sie nachhaltig tracken zu können, so dass man 5 Jahre später immer noch weiß, wo ist diese Biokohle. Und das ist Carbon Removal, weil man aus dem kurzzeitigen CO2-Kreislauf eine langfristige Kohlenstoffdeponie schafft. Und diese Pyrolyse-Technologie, die ist prinzipiell alt, da gibt es verschiedenste Anbieter zu, die ist aus Engineering-Sicht ausentwickelt. Da gibt es in Europa bestimmt 100 Kraftwerke zu, die jeden Tag funktionieren, die professionell betrieben werden. Das könnten auch 50.000 Kraftwerke sein. Also es hört sich jetzt viel an, aber wenn man sich überlegt, wie viel Schwimmbäder es in Europa gibt, das sind wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Und es ist auch immer ein bisschen Aufwand, eins zu bauen und zu betreiben. Aber das ist eine Technologie, die funktioniert. Nehmen wir mal als Beispiel so etwas wie Small Hydro Plants 1990. Die haben wunderbar funktioniert. Konnte, kann man aufbauen. Und dann gibt's Technologien, die sind etwas mehr in die Zukunft gerichtet. Die brauchen noch deutlich mehr Entwicklung. Das große Beispiel dort ist Direct Air Capture. Das ist auch irgendwo der Bannerhalter für Calm Removal. Das ist das, was zum Beispiel Climeworks oder ein anderes Unternehmen, Heirloom, jetzt aus den USA, machen. Das ist das, was man, wenn man in der Zeitung Calm Removal liest, meistens ist das das Bild dazu. Von Climeworks ist zum Beispiel die Anlage in Island, die du erwähnst. Dort geht es darum, im Grunde chemisch CO2, einen Luftstrom, der über bestimmte Filter geht, zu unterbrechen, das CO2 aus diesem Luftstrom zu nehmen, dieses CO2 dann weiter zu verarbeiten und meistens dann im Boden zu speichern. Das ist was auch funktioniert. Jetzt vielleicht im Vergleich zu Fusion Energy schon auf einem deutlich größeren Scale. Da wird im Mai die nächstgrößere Anlage in Island eröffnet. Die hat eine Kapazität von 50.000 Tonnen Removal pro Jahr. Und wenn wir jetzt mal sagen, ein Westeuropäer hat 10 Tonnen Carbon Footprint, dann ist es ungefähr der gesamte Footprint von 5.000 Westeuropäern. Also schon ein bisschen mehr. Natürlich noch keine Dimension, in der man klimawirksam ist, aber 10-mal größer als die letzte Anlage. Und das sind aber immer noch große...
Stimmt diese Zahl, dass ein Westeuropäer 10 Tonnen CO2-Footprint hat? Also inklusive, also quasi ist das brutto oder ist das netto? Also ist das, was ich privat verbrauche, oder ist das, beinhaltet das eigentlich kompletten europäischen CO2-Ausstoß inklusive aller Kraftwerke durch Anzahl der Bewohner? Oder ist das nur das, was ich hier Haus und Hof mache?
Also wenn du jetzt googelst CO2-Ausstoß Deutschland pro Kopf, also persönlicher Footprint, dann ist es wahrscheinlich so 10 Tonnen, 9 Tonnen, 11 Tonnen. Das hängt natürlich sehr davon ab, was rechnet man da. Und ein Großteil von unserem CO2-Footprint ist natürlich in der Infrastruktur und hängt dann nicht so sehr davon ab, fahre ich Fahrrad oder fahre ich Auto. Das kommt natürlich dann noch oben drauf.
Das ist also nicht der persönliche Footprint. Das heißt, wenn hier eine Straße gebaut wird oder wenn hier ein großes Klärwerk gebaut wird mit viel Beton, das zählt nicht zu meinem persönlichen Footprint.
Prinzipiell ist das, wie rechnet's jemand? Und das ist dann praktisch unten in der Formel drin. Aber so ganz grob kann man sagen, und wenn man das dann im Detail runterbrechen möchte, könnte man natürlich sagen, es gibt verschiedenste Bevölkerungsgruppen oder das rechne ich rein, das rechne ich raus. Aber so ungefähr ist das jetzt gemeint. Und da kann jetzt natürlich jeder selber nochmal googeln, was da eine Zahl oder eine Formel ist, die ihm gefällt. Und das ist nur so ein bisschen Vergleichsgröße. Mhm. Und diese Direct Air Capture Anlagen, man spricht ja, glaube ich, zumindest bei neuer Technologie oft von TRL, also das Technology Readiness Level. Und TRL 9 ist dann das Technology Readiness Level, das praktisch skaliert werden kann. Die befinden sich noch nicht bei TRL 9. Und wie lange das braucht, bis die dort sind, wie groß die sein müssen, bis das dort sind, das ist wahrscheinlich so im Rahmen 2 bis 5 Jahre. Und ich würde es etwas vergleichen mit, wenn ich jetzt Elektroautos bauen möchte, dann ist es natürlich schon mal super, wenn ich eine Manufaktur habe, die vielleicht 100 Elektroautos pro Jahr bauen kann. Und die ebnet mir den Weg zu einer fabrikartigen Anlage, die dann vielleicht 5.000 Autos bauen kann. Und danach kommt dann der Schritt für die Factory, mit der ich vielleicht 150.000 Autos bauen kann. Das sind große Schritte, da sieht man schon mal, vieles funktioniert. Was dann ultimativ die Kosten immer sein werden, ist dann schwierig abzuschätzen. Und
okay, aber nur zum Rechnen. Also ich hätte jetzt gerade mal parallel gegoogelt. Das scheint der Brutto-Footprint zu sein. Also kompletter Ausstoß in Deutschland, also inklusive Industrie und Co. geteilt durch die Bevölkerung. Da landet man ungefähr bei 9 Tonnen. Das heißt, ich könnte für eine wie teuer ist dieses Kraftwerk, was da gerade gebaut in Island, was für 5.000 Deutsche quasi das kompensiert? Ich versuche nur zu errechnen, vielleicht ist es ja viel billiger als diese ganze Energiewende, dann können wir Kohlekraftwerke weiter betreiben, wenn wir einfach daneben immer diese CO2-Fänger hinstellen.
Ja, beziehungsweise die genauen jetzt CapEx-Kosten, die hält Climeworks relativ geheim. Und da ist es natürlich auch so, da ist einfach viel Forschung und Prototyping drin. Das heißt, wenn ich jetzt bei Climeworks anrufen würde und sage, kannst du mir nur die 50.000 Tonnen Anlage verkaufen, dann würden die das Stand heute nicht machen, weil sie sagen, okay.
Wie viel Finanzierung hat Climeworks bekommen?
Die, also das ist alles öffentlich, die Lecks zur Finanzierung von Climeworks waren 650 Millionen. Ah. Da waren auch sehr viel namhafte Investoren dabei. Kann man alles nachlesen, also mit die schillerndsten Namen, die es jetzt gibt auf der Welt für diese Art von Wachstums-Venture-Finanzierung, ist natürlich auch ein großer Betrag. Und diese Finanzierung an Climeworks hat auch Carbon Removal, wenn man jetzt zurückschaut, nochmal einen großen Schub gegeben, weil auf einmal war das bei unheimlich vielen Leuten auf dem Radar deshalb. Und insofern hat Climeworks auch einfach Kapital, was ja auch wichtig ist, um in Forschung, Entwicklung, Skalierung zu investieren. Aber um deine Frage, was kostet praktisch Carbon Removal?
60.000 Euro, also ich habe jetzt angenommen, übrigens, ich möchte das hier quasi mit Zahlen belegen. Also ich habe gesagt, ja, die Hälfte haben die jetzt ins neue Kraftwerk gepackt. 300 Millionen kostet das zum Beispiel. Angenommen, es hat keine Betriebskosten, das läuft alles quasi automatisch durch. Dann wäre das 60.000 Euro pro Einwohner. Hätte man den kompletten Footprint kassiert. Das ist ja ungefähr das, was auch eine Wärmepumpe kostet. Gut, da in der Regel wohnen mehr als zwei Leute in einem Haushalt, also inklusive. Ich hätte gedacht, das ist noch weiter weg, aber das ist ja schon, da kommen wir ja quasi schon in Bereiche, die sind gar nicht so unspannend, finde ich.
Also ja, ich glaube, das so auf den Tierdeckel zu errechnen, ist, glaube ich, immer super interessant. Manchmal liegt man ja gar nicht so weit davon entfernt. Bei Climeworks ist jetzt insgesamt bestimmt ein kleinerer Betrag als die Hälfte davon in diese 50.000 Tonnen Anlage reingegangen. Es gibt auch schon, wenn man jetzt ein Jahr vorausgeht, in den USA die sogenannten Duck Hubs. Das sind jeweils Hubs, die werden eine Capacity von ultimativ 1 Million Tonnen haben. Wenn die aufmachen, liegt es eher im Bereich 500.000 Tonnen. Davon werden gerade 4 geplant, gebaut. 2 sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten in dieser Planung. Einer davon ist mit Climeworks als Partner. Und das ist die Stufe danach, nach dem 50.000 Tonnen Kraftwerk, wenn man es mal so nennen möchte. Da sind wir dann vielleicht im Jahr 2026, 2027. Dann wird man schon sehr viel realistischer sehen, was kostet jetzt Direct Air Capture, diese spezielle Technologie, in dieser Skalierungsstufe wirklich. Und dadurch, dass das von den USA, Department of Energy, subsidized ist, werden dort auch die Zahlen an CapEx, OPEX sehr viel öffentlicher sein, weil das eine der Bedingungen ist, dass das eben auch der Wissenschaft und der Öffentlichkeit erlaubt, dann diese Technologie mit zu bewerten.
Und wenn wir das mal so ins Verhältnis setzen zur Zielstellung, zum sozusagen, was müssen wir erreichen? Also wir haben ja irgendwie sowas wie 40, 50 Gigatonnen Ausstoß aktuell oder Milliarden Tonnen Ausstoß aktuell.
Global?
Ja. Global.
Okay.
Und die kommen irgendwie aus Kohle, Öl, Gas, bisschen Zement.
Was ist 50 Giga? Ist das Milliardentonnen? 50 Milliarden
ja.
Tonnen?
Ja,
50. Ich schreibe mir das, ich rechne hier mal ein bisschen mit, ne, wie viele von den Kraftwerken wir brauchen.
Aber okay. Genau. Also übrigens, Full Disclosure, ich bin hier auch einfach nur naiv von außen drauf blickend. Aber die, wenn ich es richtig verstehe, haben wir in den IPCC-Szenarien ja trotzdem immer noch so Residual Emissions drin, 10, 15 Milliarden Tonnen, oder? Und die gilt es auf jeden Fall, das wäre so das Minimum, was wir auf jeden Fall schaffen müssen, um klimaneutral zu sein, oder?
Was ist das? Was ist Residual Emissions?
Das sind sozusagen die, manchmal werden sie Hard-to-Abate Emissions genannt. Das sind die Emissions, sagen wir jetzt mal, du baust ein Auto, ein Elektroauto, das läuft 100% auf Renewable Energy. Um diese ganze Infrastruktur aufzubauen, das Windrad, die Batterie, das rumzutransportieren, werden wahrscheinlich irgendwo Fossil Fuel Emissions drin sein, die nicht zu vermeiden sind. Und das heißt, wenn ich sozusagen alle Hebel in Gang setze, nach IPCC-Szenario, bestem Wissen und Gewissen und von 50 Milliarden Tonnen alles dekarbonisiere, bleiben 10 bis 15 Milliarden Tonnen Residual Hard-to-Abate Emissions, für die es keine, sag ich mal, wirtschaftliche Technologie zu diesem Zeitpunkt gibt, die auf Null zu bekommen. Und das ist was, worauf in gewisser Weise die gesamte Dekarbonisierung und als Teil davon eben auch die Carbon Removal Industrie hinarbeitet. Und es gibt da den schönen Spruch, das ist etwas von Swiss Re, Mischa Rebmann, das war im Grunde der erste Carbon Removal Käufer der Welt, der hat das geprägt, reduce and remove the rest. Also man muss sich da immer vor Augen führen, die Mengen an CO2, die gerade ausgestoßen sind, 50 Milliarden Tonnen, die sind tatsächlich so hoch, da kann ich nicht damit anfangen zu sagen, ich remove das alles, sondern rein wirtschaftlich ist es in den allermeisten Fällen die Reduction das Sinnvollste und das, was dort übrig bleibt, also dort, wo es dann unwirtschaftlich wird, weiter zu reduzieren oder ja, physikalisch unmöglich, da kommt dann Carbon Removal.
Ich habe es gerade ausgerechnet. Also ich habe jetzt mal angenommen, dass dieses Werk sozusagen, was sie da in Island gebaut haben, dass das nicht 300 Millionen kostet, sondern zum Beispiel 100 Millionen. Und es wird auch ein bisschen effizienter. Das nimmt dann 100.000 Tonnen im Jahr raus, nicht 50.000 Tonnen. Dann wären wir, wenn jetzt angenommen, man könnte diese Werke bauen und es gäbe auch ausreichend viel erneuerbare Energie, weil nur dann funktioniert es ja. Also müsste mit erneuerbare Energie betrieben werden. Da können wir auch gleich zurückkommen, wie viel Energie man eigentlich aufwenden muss, um 500.000 Tonnen zu entfernen. Dann würden wir für den Spottpreis von 50 Billionen, also quasi 50.000 Milliarden Dollar, hätte man das ganze Problem schon gelöst. Ich weiß gar nicht, ich muss mal quasi überlegen, was eigentlich das Global GDP ist. Es klingt jetzt wahrscheinlich erstmal sehr, sehr viel, aber möglicherweise ist das viel weniger, als uns durch Klimaschäden in den nächsten 10 bis 20 Jahren erwarten. Also 50.000 Milliarden ist jetzt schon viel. Also ich gehe diese These mit, die du gerade gesagt hast. Da sollte man jetzt nicht drüber nachdenken, viele dieser Werke zu bauen, weil uns ja ohnehin diese ganze erneuerbare Energie fehlt. Dann sollten wir erstmal dekarbonisieren und den Rest auffangen. Aber es bleiben dann trotzdem wahrscheinlich noch 1.000 Milliarden Euro oder 1.000 Milliarden Dollar übrig, um solche Kraftwerke. Also es ist ja schon ziemlich genau dieser Trillion-Dollar-Markt, den du da beschreibst.
Nice. Ja, aber also um es mal als jetzt beim Deutschen im Kleinen zu sehen, wenn jetzt jemand 10 Tonnen Carbon Footprint hat und ich habe eine Reduktion über 85% und dann bleiben noch 1,5 Tonnen übrig, das sozusagen diese Residual Emissions auf den Einwohner gesehen, und ich gehe jetzt etwas in die Zukunft und sage, diese CO2 Carbon Removal Preise, die sind so in der Region 200 bis 300 Dollar, darauf bewegt sich praktisch die Industrie zu.
Pro Tonne.
Dann habe ich sozusagen pro Einwohner 1,5 mal 250 sind dann ungefähr, glaube ich, 375 Euro. Und das ist dann mehr oder weniger dieser Betrag, der pro Einwohner in so einem Szenario auf Carbon Removal investiert wird.
Das sind jetzt 32 Milliarden Euro für Deutschland.
Bei 8 Millionen Einwohnern. Und das ist jetzt, kann man sagen, wenn ich das auf den Einwohner sehe, dann wird diese Summe fassbar. Wenn ich jetzt sehe, ich möchte das vielleicht auf den globalen Maßstab mit tatsächlich 10 Milliarden Tonnen zu einem Preis von 200, 300 Dollar machen, dann bin ich bei einem Gesamtmarkt von ungefähr 2 bis 3 Trillionen. Und das wiederum ist die sozusagen die Faszination, die das Venture-Kapital anzieht, die dann sagen, zwischen heute und diesem 1-2-Trillionen-Markt, da ist eine ganze lange Strecke. Aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg, sind optimistisch, dass diese Technologie, die entsprechende Renewable Energy, die Regulations dafür, dass die nach und nach alle kommen. Und wir bewegen uns gerade auf dem Weg dahin. Aber da sind sehr viele Puzzlestücke, sind da noch sehr offen.
Trillionen ist jetzt englische Trillionen, ne? Das sind dann 1.000 Milliarden. Also die Billionen, die Alex vorher genannt hat. Okay, spannend. Und also es ist so ein bisschen, die Metapher ist so, du investierst in die quasi Abfallentsorgung der Zukunft, die Atmosphärenabfallentsorgung. Ja,
also für uns ist das ein sehr, sehr nahes Beispiel, Abfallentsorgung. Einmal ist ja Abfallentsorgung auch ein Problem, für das die Menschen lange gebraucht haben, um das zu lösen. Also das war ja nicht, ein Tag ist Abfall da, am nächsten hat jemand eine super Idee, wie man es lösen kann. Es ist auch ein Problem, das nicht perfekt ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es ist etwas, was jemand alleine nicht organisiert in der Regel. Also wenn ich jetzt in London bin oder in Zürich oder in Berlin oder in München und in Amsterdam, ich kann jetzt nicht sagen, ich alleine mache jetzt die Abfallentsorgung. Und insofern muss sich da ein größerer Verbund von Leuten zusammentun, die sagen, alleine macht's keinen Sinn für uns alle zusammen. wäre aber das Leben hier ohne Abfallentsorgung unmöglich. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir uns organisieren und diesen Abfall sozusagen jeden Tag hier fortschaffen. Und wenn ich das auf die gesamte Welt betrachte, ist das etwas, was die Menschen nach und nach pro Region unterschiedlich, aber insgesamt immer besser in den Griff bekommen. Und in dieser Region ist eigentlich auch Carbon Removal, dieser CO2-Abfall, der muss, um das friedliche Zusammenleben zu gewährleisten, irgendwann sinnvoll entsorgt werden. Das wird aber nicht ganz geräuschlos abgehen, so wie beim Abfallentsorgen. Ich eine Müllverbrennungsanlage habe, die gefällt auch nicht jedem, eine Mülldeponie und so weiter. Da geht vielleicht mal was ins Grundwasser und so. Finde ich jetzt nicht gut, aber ist sozusagen besser als die Alternative dazu. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für Carbon Removal, die Abfallentsorgung.
Und vielleicht mal auf der Technologieebene zu bleiben. Ist jetzt quasi das, was da in Island gebaut wurde, ist das jetzt so der letzte Schrei, das aus der Atmosphäre zu ziehen? Weil meines Wissens braucht das ja super viel auch Energie, damit man diese sozusagen Luftosmose machen kann. Und das muss ja dann auch irgendwohin gelagert werden.
Also es gibt mehrere Technologien, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und ich erkläre vielleicht nur mal kurz vier, die da beispielhaft sind. Eine Technologie ist eben Pyrolyse. Das heißt, Biomasse wird pyrolysiert. Das ist ein Prozess, der ist deutlich günstiger, der ist sehr gut bekannt. Da kommt es dann drauf an, wie weit wurde diese Biomasse bewegt und. Also das heißt, das muss man genau und verbindlich tracken. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Pyrolyse-Kraftwerk habe und die Biomasse kommt 10 Kilometer Radius aus dieser Region oder 1000 Kilometer entfernt. Wie bei vielen Sachen muss man halt dann genauer hinschauen. Dieser Prozess ist etwas, was man sehr, sehr, sehr stark ausbauen kann, aber was ein gewisses Biomasse-Limit hat. Sagen wir mal.
Sind dann Algen oder Mais oder was ist das?
Das nimmt man als Biomasse? Also wenn wir jetzt mal in Deutschland sehen, ist es zum Beispiel ein Sägewerk und bei diesem Sägewerk wird ganz am Ende Holzspäne übrig bleiben, also Holzstaub fast schon. Mhm. Oder es werden die Straßen beschnitten, also sozusagen diese urbanen Abfälle. Oder ich habe zum Beispiel eine Agrarverarbeitung von Oliven und da bleibt am Ende irgendwas noch übrig. Also es sind ganz vielfältige Sachen. Hängt dann ein bisschen von der Region ab, was wirklich anfällt. Es gibt im Moment viele von diesen Pyrolysekraftwerken. Das wahrscheinlich größte steht in der Schweiz, ungefähr 40 Minuten von Zürich entfernt. In Frauenfeld ist eine grandiose Anlage. Wen das interessiert, ist auch zu besichtigen, wird von Energie 360, das sind jetzt die Zürcher Stadtwerke, betrieben. Also ist eine ganz professionelle Anlage. Da ist nichts mehr Prototyp. Und die nehmen jeden Tag Biomasse, Abfälle auf und verwandeln die eben in Elektrizität und in Biochar, Biokohle, Carbon Removal. Und auf die gesamte Welt betrachtet, 3-4 Gigatonnen Carbon Removal durch Biomasse sind möglich. Das heißt, es ist ein ganz schön großer Markt und ist auch ein riesiger Teil von diesem Ziel von 10 bis 15 Gigatonnen. Aber es ist etwas, das ultimativ limitiert ist und natürlich kann man über die nächsten 10, 15 Jahre da auch noch vielleicht Biomasse finden, die bisher keiner bedacht hat und dann dazu nehmen, vielleicht aus dem Ozeanbereich, Algen oder ne, wenn die Leute erstmal kreativ werden, wird man sehen, was kommt. Und eine andere, zweite Technologie ist sogenanntes Enhanced Rock Weathering.
Können wir ganz kurz bei dieser Biomasse-Technologie bleiben, aber das würde auch bedeuten, also ich verstehe jetzt, man lässt Biomasse nicht mehr verrotten, sozusagen, dass das CO2 freigesetzt wird, sondern man überführt das in irgendeinen Zustand, der langlagerfähig ist. Ne? So.
Ja.
Das ist aber das Gleiche, als wenn ich quasi mehr Häuser aus Holz baue. Also wenn ich dann einfach sozusagen Holz speichert extrem viel CO2, sozusagen, wenn ich dann das Holz oder Forste sehr professionell bewirtschafte, kann ich ja aus wenigen Quadratmeter kann ich ja tonnenweise Holz rausziehen. Das ist dann immer fast eine, weiß gar nicht, wie viel CO2 in einer Tonne Holz drin ist. Ich glaube, relativ viel. Google gleich mal, bevor ich hier irgendein Statement abgebe, für das ich ausgelacht werde später. kannst du mal googeln, Ilan, was das jetzt
ist.
Aber das wäre genauso, also wenn ich quasi das Holz nehme aus dem Wald und dann wächst da wieder ein neuer Baum, ist das CO2 gebunden, ich baue daraus ein Haus, das hält irgendwie 100 Jahre. Das ist das gleiche Prinzip, quasi. Das zählt zu diesem Biomasse-Umwandeln in langlebige CO2-Speicher.
Okay. Prinzipiell ja. Also das ist dann alles sehr verwandt und hängt ein bisschen. Es gibt insgesamt im Klima oft das Prinzip der Additionalität. Also ist das ein Vorgang, den ich zusätzlich mache oder den ich sowieso schon mache? Das ist dann ein eigenes Thema für sich, wo das gegeben ist, wo das nicht gegeben ist. Ich nehme jetzt mal Climeworks als Beispiel. Diese Anlage in Island bauen, da hat man klare Additionalität, denn niemand würde diese Anlage für irgendeinen anderen Sinn als CO2-Abschneidung bauen. Und dann gibt's Vorgänge, die sozusagen sowieso geschehen und bei denen sich dann Experten darüber manchmal ausgiebig streiten können, ob das additional ist oder nicht additional. Und das ist aber irgendwo ein bisschen Thema für sich und prinzipiell ist dein Beispiel sehr gut.
Also ich habe gegoogelt. Es hängt natürlich von der Holzart ab, aber jetzt zum Beispiel ein Kubikmeter Buchenholz enthält durchschnittlich etwa 340 Kilogramm Kohlenstoff.
Wie viel?
340 Kilogramm Kohlenstoff,
also, ein Drittel,
also fester
ein
Kohlenstoff, Drittel, was eine Menge von 1,25 Tonnen Kohlendioxid entspricht, weil da brauchst du ja dann noch die O2 Atome. Und dann noch zwei Fun Facts hier.
Also quasi eine Tonne Holz speichert mehr als eine Tonne Kohlendioxid?
Dann also, ist korrekt? 340 Kilogramm Kohlenstoff kannst du halt so 1,25 Tonnen Kohlendioxid machen.
Ah, okay. Okay. Ich habe auch hier zwischendurch noch gefunden, wie hoch der Klimaschaden ist pro Jahr. Mittlerweile, also man schätzt so in den nächsten Jahren so 200 bis 300 Milliarden pro Jahr, so durch Klimawandel. Mhm. Um diese 50.000 Milliarden quasi zu refinanzieren, das sind jetzt wirklich sehr große Zahlen, da tut man sich, glaube ich, sehr einfach. Braucht man dann ungefähr ja 50 bis 100 Jahre, je nachdem, wie man das
okay, aber hängt es ist halt Zinssatz ab.
Genau, aber wir sind jetzt quasi nicht mehr in Dimensionen sozusagen einem Faktor eine Million von irgendwie der Realität weg, sondern wir brauchen im Grunde genommen noch eine wahrscheinlich hundertfache Verbesserung sozusagen eine dieser Technologien, was irgendwie Preis-Leistung angeht. Und dann kommen wir eigentlich in diesen Marken, du vorhin beschrieben hast. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Jetzt habe ich quasi das, sozusagen, das hast du für, wolltest
du hast ja noch
der zweiten
mehrere Technologie.
Technologie. Ich habe jetzt Bio-Speichern habe ich verstanden.
Ich will noch einen Fun-Fact loswerden. Bundeswaldinventur von 2012 in den deutschen Wäldern. Was glaubt ihr, wie viel, wir wissen ja jetzt, wir rechnen ja jetzt schon in Milliarden Tonnen, wie viel Milliarden Tonnen Kohlenstoff im deutschen Wald war?
Ich sage jetzt einfach mal 12 Milliarden Tonnen.
Ach, das ist viel zu wenig. Ich setze eine Null dran, 120 Milliarden Tonnen.
Nee, 1,16 Milliarden Tonnen Kohlenstoff.
Also, Moment.
Faktor, wir müssen einfach nur 10-mal Deutschlands Faktor, Wald wieder bauen, dann haben wir die. Aber nee, das muss ja dann pro Jahr, ne? Genau, also. Und was, aber was wie 4,3 Milliarden Tonnen CO2 sind. Also weiß mal Kohlenstoff, was ich gerade gesagt habe. Anyways, sorry.
Ja, und das ist eigentlich jetzt ein gutes Beispiel. Ne? Man kann natürlich, es gibt biologische Prozesse, die CO2 sequestrieren. Und wenn man die jetzt, und das ist sozusagen Carbon Removal, möglichst verschnellert, dann kommt man vielleicht auf eine Dimension, dass man 1 Milliarde, 15 Milliarden Tonnen pro Jahr an CO2 Removal produzieren kann. Und da ist die zweite Technologie, die ich erwähnen wollte, ist Enhanced Rock Weathering. Das ist die Idee, insgesamt nimmt praktisch Stein, jetzt mal ganz grob gesagt Basalt, CO2 auf. Und das ist ein Prozess, der bisher auch über die letzten Millionen Jahre immer wieder die Atmosphäre ausbalanciert hat. Also das heißt, wenn ich jetzt sozusagen die Alpen sehe, dann nehmen die CO2 auf, ganz, ganz plump gesagt. Und diesen Prozess kann man verschnellern, indem ich aus dem Basalt eben Steinpulver, Basaltpulver mache, das verteile und das in Regionen mache, in denen eine Verwitterung möglichst schnell stattfindet. Das heißt, hohe Luftfeuchtigkeit und relativ warm. Und das ist eine zweite Technologie für Carbon Removal. Da ist immer die Faszination drin, dass das sozusagen Mining ist. Ne, ich mine Basalt und dann bringe ich das aus. Das ist eigentlich das, was die Menschheit schon sehr gut kann. Und die Milliarden von Tonnen, die an Gestein im Mining bewegt werden, sind eigentlich der perfekte Vorläufer zu Carbon Removal. Und bei diesem Enhanced Rock Weathering, was jetzt auch schon gemacht wird, also das wird vielleicht seit 2 Jahren wirklich gemacht, das sind eigentlich auch alles größere Prototypen, wenn es jetzt betrieben wird, da ist die Herausforderung, das wirklich zu messen, wie viel CO2 wurde jetzt aufgenommen, wenn ich mir jetzt USA im Südosten einen Landwirtschaftsbetrieb vorstelle und da werden jetzt auf 50 Hektar wird jetzt Basalt ausgebracht, ist die Schwierigkeit, wie viel CO2 war es jetzt wirklich? Da gibt es Modelle, die dann sagen, ungefähr so viel sollte es sein, zum Beispiel ja 700 Kilogramm für eine Tonne Basalt. Das ist für ein Modell erstmal gut, aber wenn ich diese CO2-Zertifikate dann in einen Markt einbringen möchte, sagt der Käufer natürlich, okay, das ist eine gute Annahme, aber wie hast du das jetzt wirklich nachweisbar gemessen? Und dann wird es auf einmal sehr kompliziert, dann geht es um sehr viel Technologie, denn das hängt eben dann sehr stark ab vom Wetter, vom Boden, vom Basalt und vielen anderen Sachen. Und das ist eine zweite Technologie, Enhanced Rock Weathering heißt die, die auch ein gewisses großes Potenzial hat, aber das liegt auch nicht in der 15 Milliarden Tonnen gegen. Das heißt, das muss man sich praktisch vorstellen, wenn ich jetzt mit Biomasse all mein Potenzial ausschöpfe und dann zusätzlich mit Enhanced Rock Weathering vielleicht nochmal 3-4 Tonnen, Gigatonnen produziere, dann fehlt mir immer noch was. Und
wie ist denn der Flächenverbrauch von diesem Enhanced Rock Weathering? Also ist das irgendwie darstellbar? Oder?
Ja, also das, wenn man dann ins Detail da reinschaut, es gibt eben unheimlich viele Basaltminen auf der ganzen Welt und die werden sowieso betrieben und es gibt natürlich auch sehr, sehr viel Agrarland, also wenn man die zusammenbringt und sagt, der Basalt wird auf dem Agrarland ausgestreut und ersetzt dort zum Beispiel etwas, was man in den USA Liming nennt, was bisher danach aussieht, als dass das realistisch ist, das zu ersetzen, dann kann man da relativ schnell in sehr großem Maßstab sehr viel Steinpulver ausbringen, ohne dass man jetzt wirklich zusätzlich Großflächen oder Infrastruktur.
Achso, man kann die weiter benutzen einfach. Also da kommt, die werden dann weiter bewirtschaftet.
Genau.
Achso, okay. Ja, das ist praktisch.
Und also erstmal einfaches Konzept, da muss natürlich unheimlich viel Gestein bewegt werden, aber das ist was auf der ganzen Welt jeden Tag passiert. Und bei dieser Technologie, wie gesagt, die Messbarkeit ist eine Herausforderung. Die Preise, die man dort erzielen kann, werden ultimativ sichtbar, wenn man das auch dann 100 oder sagen wir mal 99% messen kann. Die liegen aber tendenziell eben wieder auch je nach Region und örtlichen Begebenheiten sehr attraktiv bei unter denen, die jetzt Direct Air Capture, das was Climeworks macht, braucht. Und dann gibt's eine dritte Technologie, das wird auch immer wieder besprochen. BECCS heißt sie. Das ist Bioenergy in Carbon Capture. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe zum Beispiel ein Biogas-Kraftwerk. Also dort kommt eben organisches Material rein. Und der CO2-Ausstoß, der dabei entsteht, den capture ich mit traditioneller Carbon Capture, was auch immer viel in der Diskussion steht, weil es natürlich sehr aus der Ölindustrie kam und kommt. Und dabei entsteht praktisch ein CO2-Stream, der organisch ist, der dann je nachdem, wo dieses organische Material herkam, als Carbon Removal klassifiziert werden kann. Und dann habe ich CO2, das ich dann vielleicht durch eine Pipeline wohin bewegen kann, in den Boden einspeisen kann. Das ist eine dritte Technologie, die im Moment skaliert wird. Also das heißt, jetzt gerade werden die ersten größeren Anlagen gebaut, bei denen organisches CO2 abgeschieden wird. Und dann gibt's eine vierte Technologie, das ist das vielbeschworene Direct Air Capture, das dann ultimativ den Teil an Carbon Removal bringen kann, den die anderen Technologien nicht bringen können. Und dann haben wir so eine Art Basket wie in Renewable Energy, dass man sagt, wir haben Small Hydro, wir haben Wind, Onshore, Offshore, wir haben Solar, wir haben vielleicht sozusagen große Solarparks, aber auch Dachsolar. Und so entwickelt sich eigentlich auch Carbon Removal im Moment. Und theoretisch sind diese 15 Gigatonnen erreichbar, gerade in der Kombination aus diesen Technologien. Letztes Jahr wurden 100.000 Tonnen verifiziert, nachweislich Carbon Removal delivered. Das heißt, der Weg von den 100.000 Tonnen von letztem Jahr zu den 10, 15 Milliarden, der ist eben sehr, sehr weit und da wird noch unheimlich viel geschehen.
Und vielleicht mal so ein bisschen Devil's Advocate hier. Mhm. Wenn ich sozusagen den verschiedenen Klimaforen und Twitter-Streams so nachlese, dann wird ja immer wieder gesagt, na, wir kommen eigentlich da kaum hinterher, weil jetzt bestimmte Kipppunkte erreicht sind. Unter anderem ist es ja so, dass die in den Permafrostböden, ich glaube, doppelt so viel CO2 gebunden ist bisher, wie überhaupt in der Atmosphäre ist. Und das wird jetzt irgendwie freigesetzt. Dazu auch noch Methan, was ja irgendwie 20 Mal so schlimm ist wie CO2, was den Klimawandel angeht. Und da reden wir dann ja über Volumina, die ja viel, viel größer sind als diese 10 bis 15 Milliarden Tonnen pro Jahr. Führt das in eurer Szene? Und wie gesagt, das sind ja alles so für so Naivlinge wie jetzt Ilan und mich, das sind alles immer so anekdotische Eckwerte und dann denkt man sich, naja, wird sich schon irgendjemand Gedanken machen, der sich damit auskennt. Jetzt, je mehr wir uns mit diesem Markt beschäftigen, so richtig Gedanken macht sich eigentlich keiner. Das ist eher so die Prinzip Hoffnung, was der Markt hat. Aber der Finanzmarkt ist ja in der Regel immer sehr auf Zack und würde dann sagen, naja, wenn wir hier eigentlich gegen Windmühlen arbeiten, dann hören wir eigentlich mal lieber auf mit diesem ganzen Carbon Removal Kram. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil das ist eigentlich sowieso vorbei jetzt, wo die Permafrostböden auftauen. Wie gucken ihr da drauf? Also ist das irgendwas, was in der großen Gleichung, in der Weltformel, was ihr euch da irgendwie anschaut?
Ja, die gesamte Carbon Removal Branche ist, glaube ich, sehr nah am neuesten Stand der Wissenschaft, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie neu ist und dass sie eigentlich aus einem IPCC Report aus 2019, was jetzt ja noch nicht so irre lang her ist, geboren wurde, der eben zum ersten Mal gesagt hat, die Welt braucht, um ihre Klimaziele zu erfüllen, Carbon Removal. Und insofern ist die Kommunikation zwischen IPCC, was ja in gewisser Weise der neueste Stand der Wissenschaft ist, und Carbon Removal ist sehr eng. Und es gibt natürlich Ereignisse, über die man jetzt spekulieren kann, die den gesamten Dekarbonisierungswunsch vielleicht völlig ad absurdum führen. Aber das sind dann irgendwo natürlich extreme Ereignisse, bei denen man sagen kann, gut, dann machen ganz viele Sachen keinen Sinn mehr. Das ist vielleicht dann so ein bisschen Endzeitstimmung. Und innerhalb der, ich würde sagen, doch am Ende doch sehr gut informierten klimapolitischen Szene ist der Trend, Carbon Removal muss Teil der Klimastrategie werden. Und ich nehme jetzt mal die EU. Die EU möchte 2050 klimaneutral sein. Das ist eine ganze Menge Arbeit, die da reingehen muss, aber immer wieder werden ja in der EU auch Ziele erreicht und innerhalb dieser Klimastrategie ist Carbon Removal jetzt sozusagen ein Bestandteil und die Carbon Removal Industrie, wir sind sozusagen bestrebt, oh, wie kann man diesen Bestandteil so schnell wie möglich erfüllen? Der macht allerdings nur Sinn, wenn auch die anderen Bestandteile zusammenkommen und der macht natürlich auch nur Sinn, wenn jetzt andere große Emitter, ich nehme jetzt mal China, ich nehme jetzt mal Indien, ultimativ auch Richtung Net Zero sich bewegen. Denn sonst ist sozusagen das CO2, was vielleicht in Europa eingespart wird, macht keinen Unterschied in dem, was dann in Indien in einem Kohlekraftwerk ausgestoßen wird. Also wir sehen da Carbon Removal schon als kleinen Teil von einem ganz großen Puzzle. Vielleicht so, wie wenn ich jetzt sage, ich promote in Kopenhagen noch mehr Fahrradfahren aus Klimagründen, dann macht das Sinn. Das macht es aus Klimagründen natürlich nur dann Sinn, wenn das auch an ganz vielen anderen Stellen passiert. Und es gibt vielleicht bei Carbon Removal noch eine zusätzliche Komponente, die ich jetzt sehr faszinierend finde. Und das ist, dass die Welt ja sehr damit kämpft, was ist denn ein Preis für Carbon? Also was ist sozusagen dieser Preis der Externality? Was sollte denn jemand als Carbon Tax oder als Fee für Carbon zahlen? Und bisher waren das ja immer politische Preise. Das heißt, die EU hat zum Beispiel den EU-ETS und versucht in diesem EU-ETS gewisse Preise eigentlich vorzugeben.
Und Emissions Trading System.
Emissions Trading System, genau, in dem viel der Industrie, ich glaube Stand heute sind 60%, inkludiert sind. Es gibt aber eigentlich bei jeder anderen großen Commodity auf der Welt, die gehandelt wird, Öl, Kupfer und so weiter, gibt es eben immer einen physikalischen Preis. Und dieser physikalische Preis, der wird dann beeinflusst durch Subsidies, durch Taxes und so weiter. Und was eben Carbon Removal der Welt, glaube ich, mittelfristig bietet, ist, dass man sagen kann, das ist der Preis, eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Das ist sozusagen der physische Carbon Price. Und wenn der eben $250 ist, das ist wie wenn der Ölpreis $70 ist, dann kann ich sagen, ich finde es gut, ich finde es schlecht, aber so sieht es dann für den Moment eben aus. Und das hat natürlich in der gesamten politischen Debatte oder auch, was ist zum Beispiel das CO2, das im deutschen Wald, sagen wir jetzt mal, gespeichert ist, was ist es eigentlich wert, kann man dann mit diesem Preis arbeiten und kann damit hoffentlich auch nochmal effizientere Klimapolitik machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nach und nach ein Side-Effekt von Carbon Removal sein kann, wenn es ein gewisses Volumen erreicht hat, sagen wir einfach mal 10 Millionen Tonnen pro Jahr, dass ich sagen kann, schau mal, mir gibt es eigentlich einen Third-Party physischen Preis von Carbon. Und dann sind die ganzen Effekte, die du beschreibst, vielleicht damit auch ein bisschen gezielter sogar behandelbar.
Und also gibt es dann auch schon auf der Käuferseite sozusagen Firmen, die da sagen, wie viel sie kaufen wollen oder was so, also ja. Es gibt ja, so wie ich das verstehe, es gibt jetzt irgendwie so ein paar VC-finanzierte Unternehmen, die wollen die Technologie beweisen, und dann gibt es auf der anderen Seite ist die Stimmung, also es ist eine ganz besondere Phase mit einer Aufbruchstimmung, weil es wie so eine Art Technologieoptimismus gibt, weil die Leute auch bereit sind, Commitments abzugehen, dann Net Zero zu sein und eben auch dafür zu zahlen, dass das Carbon removed wird, oder?
Ja, da gibt's einige. Es sollten mehr sein, aber ich hatte vorher schon Swiss Re genannt, die eben 2020 praktisch den ersten Carbon Removal Credit von Climeworks war das, gekauft haben und damit so eine Art Corporate Pioneer wurden. Und Swiss Re, also wir sind jetzt nicht mit denen verbunden, aber die haben eine super Klimastrategie, die auch sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Die sagen, zum Jahr 2030 möchten sie alle ihre Scope 1 und 2 Emissions mit Carbon Removal entfernen oder adressieren. Das heißt, die haben dieses Statement gemacht. Das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen verbindlich, weil die Aktionäre haben, die dann, wenn sie sich nicht dran halten, sagen könnten, ihr habt ihr Statements gemacht, an die ihr euch nicht haltet und so weiter. Also das ist eine ganz konkrete Aussage, die auch sehr gut nachprüfbar ist. Denn die Unternehmen müssen ja dann auch ihre Scope 1, 2, 3 Emissions melden. Da sieht man das dann sehr gut. Und ein anderes Beispiel, das vom Volumen her größer ist, ist Microsoft. Microsoft hat ein ähnliches Statement gemacht. Die haben gesagt, ab 2030 möchten sie circa 6 Millionen Tonnen Carbon Removal pro Jahr kaufen. Das sind sozusagen ihre Emissions. Die werden tendenziell auch steigen von 2030 bis 2040. Wo haben die Emissions, Data Center und so weiter? Das sind eigentlich ja sozusagen Volumen, die auf der Datenverarbeitungsseite sogar nach wie vor explodieren. Und diese 6 Millionen Tonnen an Commitment von Carbon Removal Buying sind natürlich schon sehr signifikant. Wenn ich jetzt mal einfach einen Preis von $300 nehme, mal 6 Millionen, bin ich schon bei 1,8 Milliarden. Das ist ganz schön viel für ein im Moment freiwilliges Commitment, das Microsoft da ausgesprochen hat. Und Microsoft ist auch Stand heute der größte Carbon Removal Käufer an ausgesprochenen Commitments der Welt und sind da sehr aktiv, haben von unterschiedlichsten Firmen Carbon Removal gecontracted, teilweise delivered bekommen und sind da ein sehr gutes Beispiel. Es gibt noch einige weitere, aber auf der Seite jetzt mal Europa, Schweiz und USA sind die beiden Firmen auf jeden Fall zu nennen. Das sind Firmen, denen generell auch andere folgen, weil sie als Brands und vielleicht auch mit ihren Produkten und mit diesen Programmen da durchaus einfach einen Trend eingeschlagen haben.
Ich habe mich schon mal gefragt, was man mit dem ganzen Strom macht, den wir demnächst in der Nord- und Ostsee haben, weil die Leitungen, um den Strom abzutransportieren, die können ja gar nicht so schnell gebaut werden, wie wir jetzt in der neuesten Statistik vom Bundesrechnungshof nachlesen durften. Gestern. Das wäre ja so ein Ding, oder? Ich glaube, allein in Deutschland baut jetzt die Kapazität von 40 Atomkraftwerken nur in den Offshore-Bereich, quasi in Nord- und Ostsee. Das heißt, das ist eigentlich Energie, die man auch an der Küste verwenden muss. Ist das dann so eine Industrie, die du erwarten würdest, dass dann solche Kraftwerke, die ja wahrscheinlich auch sehr viel Energie benötigen, vielleicht kannst du auch mal da was irgendeine Zahl nennen, also wie viel Kilowattstunden braucht man denn eigentlich, um eine Tonne CO2 zu removen, mit dieser CO2 aus der Lufttechnologie, nenne ich es jetzt mal ganz vereinfacht. Ist das so ein Thema? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich Industrien, die jetzt, keine Ahnung, chemische Produkte produzieren, schnell genug ihre Standorte verlagern an die Gewässer oder in die Region, wo es halt billige Energie gibt. Aber das, was du ja beschreibst, ist ja etwas, was komplett neu aufgebaut wird. Und das müsste sich ja Plätze suchen, deswegen auch Island, wo Energie günstig ist. Oder bin ich da jetzt komplett auf dem falschen Pfad?
Also ist, glaube ich, genau die richtige Logik. Bei diesen Plätzen, wo jetzt Direct Air Capture gebaut wird, da über die nächsten 5 Jahre, weil, wie gesagt, man muss das schon irgendwo auch als große Prototypen verstehen, ist natürlich immer sehr wichtig, wie ist die staatliche Unterstützung. Zum Beispiel, dass da jetzt in den USA diese 4 DAC-Hubs entstehen, hängt einfach damit zusammen, dass das Department of Energy ein 3,5 Milliarden DAC-Hub-Programm aufgesetzt hat und dann innerhalb von circa 6 Monaten die erste Hälfte davon awarded hat, also mit einem extremen Speed sozusagen. So, dass zum Beispiel Climeworks da ungefähr einen Zuschuss von 600 Millionen für den ersten DAC-Hub bekommt. Das heißt natürlich, wo auch immer diese staatliche Unterstützung stattfindet, da werden diese großen Prototypen dann de facto auch gebaut. In den USA eben ganz sicher. In Europa muss man sehen, das ist natürlich immer noch Beträge, da kann jetzt auch Dänemark sagen, sie sagen sowas, also das muss nicht immer aus Brüssel kommen. Und es gibt aber in Europa und eben in den meisten Industrienationen bei Direct Air Capture grundsätzlich die Herausforderung, dass ich Netze habe, in denen unheimlich viel Kohlenstoff ist. Und eigentlich habe ich jetzt aus Klimasicht das große Interesse zu sagen, diese Netze sollten erstmal klimaneutral werden, bevor ich sie praktisch zusätzlich mit Direct Air Capture belaste. Und insofern, wenn ich jetzt Direct Air Capture sehe, dann ist dort immer das Anliegen, ich möchte irgendwo bauen, wo ich ein grünes Netz habe. Zum Beispiel in Kenia ist das existierende Netz sehr, sehr renewable. Also ich glaube 96% renewable Stand heute. Das heißt, wenn ich an diesem Netz mich anschließe, also da geht neue Kapazität rein, ich nehme Kapazität raus, dann habe ich einen hohen Anteil an Renewable. Und was ich generell vermeiden möchte mit Direct Air Capture, ist, dass ich praktisch Renewable Energy rausnehme, die sonst in den Rest der Dekarbonisierung gehen würde. Und das wäre in Westeuropa in der Regel oder in Europa, dadurch, dass ja auch alle Netze miteinander verbunden sind, eigentlich immer der Fall. Und deshalb sind große Direct Air Capture Anlagen in Europa jetzt eigentlich eher nicht zu erwarten, hängt sehr stark damit zusammen. Heißt es nicht, dass man nicht große Prototypen bauen kann, aber auf der Direct Air Capture Seite sind die wahrscheinlich eher in anderen.
Wenn wir da aber auf die Netze die Größenordnung an installierter Kapazität erreichen, die wir planen, oder wie einer unserer letzten Gäste, Stefan Müller von Enerpark, gesagt hat, vielleicht sogar irgendwann mal verfünffachen die 2030er Ziele, dann hat man ja tatsächlich viel verfügbare Energie und dann könnte man es tatsächlich, also wenn man flexibel fahren kann, kann man denn so Direct Air Capture DAC, also ich verstehe das so, das ist wie so eine Art Kühlschrank, große Maschine mit einer Art Schwamm drin, kann man die flexibel fahren oder braucht die sozusagen kontinuierlich?
Ja, da gibt's auch verschiedene technologische Ansätze, die das versuchen zu antizipieren, dass man zum Beispiel solche Lastspitzen dann ausnutzt. Generell ist das schon nach allem, was wir bisher sehen, Infrastruktur, die eigentlich immer ausgelastet sein sollte.
Okay.
Und natürlich kann ich in meinen
Prozess... Wie ein Atomkraftwerk.
oder eine Elektroautofabrik zum Beispiel. Und die natürlich kann in der Technologie auch eingebaut werden, dass die jetzt vielleicht der Prozess weitergeht, obwohl es nicht immer unter Volllast läuft, sozusagen. Mhm. Das ist dann, glaube ich, Optimierung, die irgendwann stattfindet. Und aber ja, überall dort, wo Renewable Energy in großer Menge überschüssig vorhanden ist, wird es spannend und wo ich auch speichern kann. Und dieses Speichern ist jetzt in der Nordsee und so weiter, also überall dort, wo es praktisch alte Öl- und Gaslöcher gibt, dort gibt es wahrscheinlich auch gute Deponien, um dieses CO2 dann da wieder permanent zu speichern, ist dann durchaus da möglich. Und Energiebedarf, weil du es angesprochen hattest, das ist jetzt für Direct Air Capture, wie gesagt, diese Technologien Biomasse, Pyrolyse to Removal, Enhanced Rock Weathering Bags, die sind da ein bisschen anders. Das sind auch die Technologien, die über die nächsten 5-6 Jahre erstmal das größte Volumen bringen werden. Insofern darf man die da nicht außen vor lassen. Aber Direct Air Capture, da gibt es auch eine neue Studie der ETH, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Und gibt es immer wieder Studien, da bewegt man sich jetzt so in die Richtung mittelfristig von vielleicht 2500 Kilowattstunden pro Tonne. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Das muss man dann manchmal damit vergleichen, was kostet die Dekarbonisierung von anderen Tonnen, die ich versuche irgendwo einzusparen. Und dann gibt's ein ganz
interessantes. Also da sind wir ja noch nicht, sondern das ist das, was wir, wo wir erst hin müssen. 2,5 Megawattstunden pro Tonne.
Oh, alles klar. Also das wären jetzt ja 2500 Kilowattstunden, genau. Und das hört sich je nachdem viel oder wenig an. Wenn ich dann schaue, was kosten mich andere Prozesse zu dekarbonisieren, sind es unter Umständen eben wieder etwas freundlichere Zahlen. Man muss es, glaube ich, immer sehen, was ist die beste Alternative. Und wenn man das CO2 nicht aus der Atmosphäre holen muss, weil man es erst gar nicht emittiert hat, umso besser.
Ich habe, als ich irgendwann mal die Einführung meiner Doktorarbeit geschrieben habe, und da ging es auch um Nachhaltigkeit und warum wir Erneuerbare machen und so weiter, da kann ich mir dann, war so der Term, der immer genutzt wurde, so Marginal Abatement Cost. Ist das also sozusagen die Grenzkosten der Abscheidung oder der Vermeidung, ja. Sorry. Nicht Abscheidung, ja. Abscheidung ist ja nur ein. Ist das, denkt ihr in solchen Kategorien?
Ja, also ich glaube, da ist irgendwo der Kern der gesamten Carbon-Removal-Industrie. Wenn ich jetzt zum Vergleich in der Stahlproduktion sage, oh, kostet mich 5000 Kilowattstunden eine Tonne CO2 hier zu vermeiden, wenn ich das alles durchrechne. Und die Alternative dazu ist, sozusagen 2500 Kilowattstunden in jetzt Direct Air Capture zu investieren. Da muss ich sagen, okay, das ist sozusagen doppelt so attraktiv. Das muss ich eben sehr ernst nehmen und dann sehen unter den regionalen Bedingungen, wo komme ich ganz am Ende raus. Aber wir sehen schon, dass natürlich die Gesamtenergie von dem Prozess eigentlich der Hauptdriver irgendwann ist. Und ob das jetzt auf der Vermeidungsseite oder auf der Removal-Seite ist, sprechen wir ja trotzdem von einem sehr ähnlichen Problem. Ultimativ geht es um CO2 in der Atmosphäre. Und es geht praktisch den effizienten Einsatz von Ressourcen, von jetzt mal Energie, ganz grob gesagt. Und insofern ganz wichtig, diese Marginal Cost.
Mhm. Ja, wir sind ja schon jetzt sozusagen fast eine Stunde am Quatschen. Mir raucht schon ein bisschen der Kopf. Das sind wirklich so große Zahlen, haben wir, glaube ich, noch nie besprochen hier im Podcast. Aber okay,
die Carbon Removal Industrie.
Ja, ich hab gelernt, sozusagen, die Carbon-Removal-Industrie wird uns jetzt sagen, keinen kurzfristigen Relief geben, also dass wir dann weiter Diesel-LKWs und Co. fahren können. So, wir müssen schon sozusagen noch mal ein bisschen Gas geben auf der Einsparungsseite. Aber ja, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, also solange hat die Solarindustrie auch gebraucht, sozusagen hochzufahren, kann das schon sozusagen ein großer Treiber werden. Und die Technologie der permanenten Umwandlung von Biomasse, also baut einfach eure nächste Garage mit Holz anstatt mit Stein, die ist sozusagen jetzt schon verfügbar und auch skalierbar. Das kann quasi jeder schon ein bisschen sozusagen besser steuern und bauen. Aber ja, krass, also eine sehr junge Technologie, eine sehr junge Branche,
ja.
Eine sehr energieintensive Branche, in der, vielleicht meine allerletzte Frage hier, in der Europa gerade führend ist oder laufen mir da auch Chinesen und Amerikaner hinterher?
Also da gibt's auf der regulatorischen Seite, die Antwort ist Europa in gewisser Weise führend. Da wurde zum Beispiel vor kurzer Zeit, vor 2 Wochen, der sogenannte EU-CRCF verabschiedet. Das ist insgesamt ein Regelwerk, wie Carbon Removal in Europa in die Gesamtklimastrategie eingebunden wird. Das hat einen kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Charakter. Der langfristige Charakter ist sozusagen, Carbon Removal in den Compliance Market einzubinden.
Wir brauchen für diese Folge ein Stichwortverzeichnis, Ilan.
Ja, das ist weltweit auf jeden Fall sehr gut. Und bei Carbon Removal ist natürlich wie bei allem dort viel Bewegung, wo auch der Markt für das Produkt ist. Traditionell hat Europa auf der Biomasse-Seite sehr viel Technologie, weil Biomasse in Europa durch die dichte Bevölkerung und so weiter sehr viel effizienter, aktiver genutzt wird als zum Beispiel jetzt in den meisten Fällen in den USA. Gerade diese Pyrolyse-Technologie oder Pyrolyse-Anlagen gibt es in Europa viel mehr, ist viel ausentwickelter. Aber das ist jetzt vielleicht wie ein deutsches Auto, das funktioniert jetzt, schon mal eigentlich in die ganze Welt exportierbar. Und auf der Venture-Seite, also wo entstehen gerade mit der größten Dynamik die neuen Carbon-Removal-Unternehmen, die sich zum Beispiel Direct Air Capture oder Enhanced Rock Weathering annehmen oder anderen Bereichen dazwischen. Da ist in den USA mehr Power drin. Das hängt, glaube ich, jetzt einfach damit zusammen, dass das gesamte Venture-Ökosystem in den USA einfach sehr viel größer ist. Und das wäre jetzt seltsam, wenn das bei einem Bereich nicht zieht. Also da ist Carbon Removal in den USA einfach ein New Trillion Dollar Market. Das heißt, es interessiert jeden. Da kann jetzt jeder VC von Cleantech bis Generalist rein investieren. Und damit ist da einfach eine Menge Kapital und Talent zur Verfügung, das eben in der Dichte und in dem Volumen in Europa einfach nicht da ist. Und insofern gibt es da, glaube ich, eine auf beiden Seiten vom Atlantik, Europa und USA, eine große Daseinsberechtigung. Climeworks als prominentestes Carbon Removal Unternehmen ist aus der Schweiz. Die haben jetzt auch in den USA Offices und ja auch Deployment Sites. Und viele der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die aus Europa sind, die motivieren wir sehr, sehr früh in die USA zu gehen. Einfach, um sich dort im Wettbewerb zu stellen, aber auch Zugang zu eben diesem Venture-Kapital und dem Talent zu haben oder auch einem Käufer wie Microsoft. Und für die US-Unternehmen, bei uns sind ungefähr Hälfte an Anzahl von Investments, für die sind wir eine Brücke nach Europa, damit die nicht den Zug verpassen, ihre Credits, ihre Qualität so zu gestalten, dass sie Zugang zu diesem europäischen Markt haben. Und zwischen den Regulatoren auf der US- und der EU-Seite herrscht, glaube ich, verhältnismäßig viel Austausch. Ich kann das bei anderen Themen nicht so sehr beurteilen. Bei dem Thema kann ich sagen, die sprechen miteinander, die haben ähnliches Interesse, die sind da in guter Kommunikation und zum Beispiel bei dem Workshop anschließend an diese EU-CRCF-Announcement in Brüssel war zum Beispiel die Person, die vom Department of Energy zuständig ist, also der Chef of Carbon Removal, Noah Deich heißt der, war zum Beispiel aus den USA vor Ort und hat sozusagen ihr Feedback und ihre Strategie da gleich zu beigetragen. Und also Europa ist da nicht abgehängt und man kann sich ja auch, wenn man in Europa ist, wenn man Venture machen möchte. Man kann sich ja auch als Teil vom amerikanischen System verstehen und danach etwas agieren.
Und gibt es noch sozusagen Adjacent-Technologien, die auch spannend sind? Also sozusagen nicht die schon genannt sind, aber also sozusagen andere Layer, die ihr spannend findet als Investitionsobjekte oder auch für junge Menschen, die sich engagieren wollen im Carbon Removal-Bereich. Wo ist sozusagen gerade so, wo ist es gerade mega heiß? Was findest du besonders spannend noch? Für Investments.
Also es gibt noch innerhalb Carbon Removal, aber ich habe die Frage verstanden, gibt es noch eine Technologie, die auch spannend ist oder eine Art von Technologie, die ist, dass man im Ozeanwasser, in dem insgesamt die Dichte an CO2 sehr viel höher ist als in der Luft, dass man CO2 sozusagen aus dem Ozeanwasser entfernt mit eben auch chemischen Prozessen und dass der Ozean dann wiederum CO2 aus der Atmosphäre entnimmt über einen Prozess, der eben stattfindet, aber nicht unbedingt leicht nachvollziehbar ist. und man insofern dann auch Atmospheric Carbon Removal hat. Das ist auch eine spannende Sache, die ist noch ein bisschen jünger als Direct Air Capture, aber da gibt es auch bestimmt 20 Venture-finanzierte Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und jetzt Bereiche für Leute, die sich mit also Klima, Venture und so weiter beschäftigen. Also ich sehe da jetzt aus der Finanzierungssicht natürlich immer die aus Unis oder aus Unternehmen mit einem gewissen Insight zu Kunden IP mitnehmen. Wenn man so eine Situation schaffen kann, wenn man sagt, oh, ich habe hier Kunden, von denen ich weiß, die brauchen das und ich habe hier IP, die wiederum diesen Anspruch an die Kunden löst, dann ist es, glaube ich, sehr spannend. Und das ist natürlich dann immer sehr von sehr, sehr vielem klein abhängig. Ich glaube, es gibt einmal die Idee, ich mache jetzt was Richtung Klima und ich nehme an, es gibt da draußen ein Problem und das löse ich jetzt. Und dann stelle ich über die Jahre, in denen ich das baue, fest, dass diese Grundannahme, was das Problem ist, dass das gar nicht unbedingt existiert. Also sagen wir es mal, Unternehmen müssten wissen, was ihr CO2-Footprint ist und für die baue ich jetzt eine Accounting-Software. Und dann stelle ich nach und nach fest, dass das Problem bei den Unternehmen jetzt gar nicht ist, zu wissen, was ihr CO2-Footprint ist. Das weiß jedes Unternehmen, muss man nur einen Berater anheuern für 5.000 Euro. Das Problem ist eher, wie bekomme ich den reduziert? Und da hilft mir nicht, habe ich 1 Million Tonnen Footprint oder 1.050.000 Tonnen Footprint, sondern was mache ich über meine gesamte Supply Chain? Da wird es auf einmal ganz unangenehm und komplex, eigentlich um das runterzubringen. Und insofern glaube ich, ist es immer da spannend, wo ich sehe, oh, hier sind Kunden, die von denen ich dieses Problem schon mal gehört habe. Und ich bin nicht nur bei, ich habe da Annahmen.
Nee, klar, das ist mir schon klar. Ich dachte nur sozusagen über die Technologien, die du genannt hast, hinaus, also Enhanced Rock Weathering, Direct Air Capture und so weiter, gibt's sowas wie, keine Ahnung, Supporting Layer, Marktplätze bauen oder Carbon Removal Tracken oder sowas, also sozusagen nicht die Technologie selber entwickeln, sondern drumherum, adjacent, was zu machen.
Ja, also was immer eine ganz spannende Sache ist, habe ich Open Systems. Also zum Beispiel im Ozean oder wenn ich jetzt Richtung große Wälder und so weiter gehe und kann ich zum Beispiel das, was dort passiert, in irgendeiner Weise messbar machen und damit, ob das jetzt immer Credits sind oder nicht, aber das sozusagen nachvollziehbar machen. Insofern, da passiert viel in die Richtung, das mit Satelliten monitoren und dann da bestimmte Rückschlüsse zu ziehen. Ich glaube, im Bereich Methan gibt's unheimlich viel. Wie kann ich Methanleaks finden, also wirklich finden, weil ich kann vielleicht sagen, da sind welche, aber wo genau sind sie? Das ist natürlich eine extrem spannende Sache, also das ist jetzt ein bisschen auch, was du gesagt hast, wenn da zu große Methanleaks sind, macht dann das Ganze mit dem CO2 entfernen überhaupt Sinn? Und ja, ich glaube, da hat man eben immer ein sehr hohes Risiko, dass das nichts wird, aber praktisch biologische Prozesse zu nehmen und zu sagen, wie können die möglichst verschnellert werden, um viel Carbon Removal zu erzeugen, also viel CO2 aus der Atmosphäre messbar zu bringen, wird für die nächsten 10 Jahre unheimlich spannend sein.
Sehr cool. Vielen Dank für diese wahnsinnig spannende Lehrstunde, für die Ilan jetzt über das ganze Wochenende das Stichwortsverzeichnis erzeugen wird. Wenn du noch diese ganzen Links hast zu den Dingen, die du genannt hast, zum Beispiel zu spannenden Startups in dem Bereich, sozusagen möglicherweise so eins für jede dieser Technologien, wenn Leute sich das mal anschauen wollen, um ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, dann legen wir das gerne in die Shownotes. Hat meine sozusagen Lernkurve hier sozusagen massiv beeinflusst und da habe ich jetzt einiges drüber nachzudenken am Wochenende. Vielen Dank dir.
Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung und noch ein letzter Punkt, um Carbon Removal möglichst zu beschleunigen, ist alles, was Richtung Regulierung geht, also Gesetze, die das in den Mainstream bringen, ist extrem wichtig. Und das heißt, Leute, die vielleicht sagen, auf dieser Seite sind sie interessiert, was zu machen, das ist in dieser Technologie extrem sinnvoll. Und da gibt's zum Beispiel in Deutschland den Verein Negative Emission, DVNE. Der wurde letztes Jahr gegründet, also ist eine ganz neue Sache. Und wer sich da informieren möchte oder da interessiert ist, was kann man machen, der hat da auf jeden Fall ein super Tor Richtung Carbon Removal. Und da kann man unheimlich viel bewegen. Und das ist jetzt eher Arbeit, nicht Tech, aber eng damit verbunden, die eben Richtung ja Politik und Gesellschaft geht. Das ist hier von großer Bedeutung einfach.
Ja, das war's mit der Energiezone-Folge zum Thema Carbon Removal, der ersten mit starkem Klimabezug. Bin total gespannt, wie ihr es fandet, ob euch der Content gefallen hat und ihr mehr davon wollt. Ich habe jedenfalls jede Menge gelernt, bin da sehr jetzt zuversichtlich jetzt, dass es einen in Europa sich rapide entwickelnden Markt gibt und dass wir da mithalten können und dass es ganz viele unternehmerische Möglichkeiten gibt, sich einzubringen dort. Die so noch offenen Fragen für mich, wie sind die Technologien eigentlich mit den CO2-Zertifikaten und dem Emissions Trading System ETS, das ich ein bisschen besser kenne aus der Energiewirtschaft, verbunden und welche Unternehmen sind da so die Pioniere im Handel, muss ich mir mal genauer angucken. Aber ja, auch total spannend, so diese Thematik aus volkswirtschaftlicher Sicht. Was sollte CO2 eigentlich kosten? Da entsteht ja ein Markt für Carbon, also es gibt eine gewisse Zahlungsbereitschaft für Carbon Removal von namhaften Unternehmen und die Alternative wäre irgendwie Social Cost of Carbon. Planwirtschaft versus Marktwirtschaft ist wahrscheinlich die dahinterstehende Frage, die uns da begleitet. Also ich bin total gespannt und zu hören, wie ihr es fandet. Schreibt uns gerne unter team@energiezone.org mit Zuspruch, dass es mehr Klimafolgen geben sollte oder kohlenstoffbezogene Folgen oder einfach Kommentaren, Kritik, Anregungen, Gästevorschläge gerne jederzeit an uns. Und dann nochmal der Hinweis, dass wir, wie gesagt, am 7. Mai ein Energiefrühstück in Hamburg planen. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut mal vorbei unter www.energiefrühstück.de. Das ist das erste richtige Energiezone-Offline-Event mit Alex und mir und anderen Energiezone-Podcast-Gästen live. Www.energiefrühstück.de für die Anmeldung. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!